Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Herzlich willkommen, liebe Vertriebsraketen. Hier ist die neue Ausgabe von Guerilla FM und willkommen dazu. Wie immer präsentiert von eurer Guerilla Marketing Group hier aus Berlin, www.guerilla.de. Bei uns sind wie immer unsere Gastgeber
Petra
und Anthony Ohn. Hallo.
Hallo. Und willkommen in unserer Dreierrunde, die heute ein weiteres Mal mit einem interessanten Thema aufwartet. Es geht weiterhin um das Jahr des Vertriebs und da um Folgendes.
Ja, ich wollte wissen, was sind die besten Eigenschaften der besten Verkäufer? Was sind eigentlich die Dinge, die man kopieren kann, die man nachmachen kann?
Okay, da stellt sich mir zuerst die Frage, ist das nicht vielleicht auch sowas, wer mal ein Auto gekauft hat, weiß, was ich meine, man hat es oder man hat es nicht?
Die Frage nach dem geborenen Verkäufer, meinst du?
Ja, zum Beispiel.
Ja. Was glaubst denn du, Petra? Gibt es geborene Verkäufer?
Ja. Es gibt Leute, die Talent haben, gut zu kommunizieren. Und wenn sie ein sehr gutes Kommunikationstalent ausgeprägt mit verkäuferischen Fähigkeiten haben, mitbekommen haben, dann gibt es geborene Verkäufer. Ich glaube allerdings, dass diese Exemplare recht selten sind.
Was meinst du, Andi? Gibt es geborene Verkäufer?
Naja, ich schiebe immer noch dieses Klischee vor mir her von so Verkäufertypen. Aber
was meinst du damit? Du so Gebrauchtwagenverkäufermäßig oder wie?
Versicherungsverkäufer?
So ein bisschen die Richtung.
Okay, im Sinne von.
Ich wünschte, ihr könntet Andis Gesichtsausdruck jetzt sehen.
Ja, aber es ist ja spannend, weil es ist ja das, was sicherlich jeder so. Die meisten, die sich selbstständig machen oder freiberuflich, wie auch immer, tätig sind. Die würden sich ja wünschen, sie schrauben ein Schild vorne an die Haustür und daraufhin kommen jetzt alle Leute, die sie brauchen, um ihr Geschäft zu machen. Und wer sich selbstständig macht, lernt dann relativ schnell, dass das nahezu nie der Fall ist, dass die alle kommen, so wie man sich das gewünscht hat. Deswegen macht man dann Marketing, was eine indirekte Form ist, oder eben je nach Produkt. Manchmal funktioniert dann Marketing auch nur begrenzt, eben Vertrieb, indem man irgendwo hinläuft, mit Leuten redet und guckt, was da passiert.
Wobei natürlich viele auch nur Beratung machen, ne?
Ja, oder sagen, ich will also, ja bloß nicht mit Verkauf assoziiert genau sein, aber Fakt bleibt, ohne Verkauf wird da sich nicht viel bewegen. Also zumindest nicht in diesem Wirtschaftssystem. Da basiert ja schon drauf, dass jemand versucht, jemand anderem was mehr oder weniger Sinnvolles zu verkaufen, damit dann da eine Transaktion stattfindet. Ja?
Gut, drücken wir es doch so aus. Ob es den geborenen Verkäufertyp gibt oder nicht, lassen wir dahingestellt. Ich kenne auf jeden Fall einige Leute, die absolut nicht geborene Verkäufer sind, aber vielleicht sein sollten. Und vielleicht ist diese Sendung ja denen gewidmet, oder?
Ja, für mich ist nämlich diese Frage, ich glaube erstmal nicht, dass es geborene Verkäufer gibt.
Aber du bist doch einer.
Nee, ich bin ein Handwerker. Ich glaube, dass man das lernen kann und dass man sich mit diesen Themen beschäftigt und dann nach und nach dahin kommt. Und nochmal zurück, die Frage ist ja, wenn wir jetzt sagen, wir haben einen richtig guten, was sind das eigentlich für Eigenschaften hat der, dass wir den für richtig gut halten? Das ist wahrscheinlich, mögen uns die Versicherungsvertreter und Gebrauchtwagenhändler verzeihen. Das sind im Normalfall eben nicht die Leute, die in diesen Berufen arbeiten, für die meisten auf der Welt von uns. Wir haben eher da negative Erfahrungen. Und jetzt ist die Frage, die wirklich guten.
Also als allererstes ist er ein sehr guter Zuhörer und sehr empathisch.
Aha. Andi, was würdest du sagen? Kennst du irgendeinen guten Verkäufer?
Ja.
Und was macht den aus?
Nee, schon was Petra gesagt hat. Also wenn diese Fähigkeit, also ich soll hier keine Liebeserklärung werden, aber ich merke es halt bei Jana. Also Jana ist so ein Mensch, jeder mag Jana. Also es ist schon nicht zum Aushalten. Also sie kriegt es halt sehr, sehr schnell hin, weil sie eine gewinnende Art hat, weil sie auch ein offenes Lächeln hat, ohne jetzt zu behaupten, dass sie das jetzt technisch einsetzt. Das kann ich nicht beantworten. Und sie nimmt halt die Leute für sie ein. Ich beobachte es halt, in der Praxis, dass man wirklich merkt, okay, sie schafft es, dass sie der Ansprechpartner ist, dass sie ernst genommen wird. Das hat ja mit Verkaufen eigentlich auch eine Menge zu tun.
Ja, ne?
Das halt heißt, hey, du hast halt was ganz Schlimmes und du vertraust mir, dass ich da was dran drehen kann. Das ist ja jetzt ein Schritt, das ist ja mehr als hier, hast du Bock auf eine Banane oder ein Würstchen. Ne?
Ja.
Und das finde ich schon beeindruckend und könnte ich auch so nicht, muss ich sagen. Also dieses, zum einen dieses Gewinde, aber dann, das ist ja nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann eben, dass Fragen kommen und dass dann halt das Fachliche eben auch kommen muss. Ne? Und dass dann eben, und dann kommt wiederum, das als letztes vielleicht so mein spontan gemaltes Dreieck, halt Erfahrung. Ja, also wenn es heißt, ja, ich habe das und das, ach ja, das haben wir ganz oft, ah, das ist ganz schlimm, oh, da muss man immer da und da drauf achten. Es ist so und so, wo die Patienten halt merken, okay, so eine Fälle kennt sie halt.
Ist nicht erst seit gestern da. Ich glaube, da ist eine Menge natürlich da dran. Das eine hat damit zu tun, glaube ich auch, deswegen auch auf Petras Frage, gibt's geborene Verkäufer? Wahrscheinlich gibt's Menschen, deren Talent in diesem Beruf mehr zum Tragen kommen. Da stimme ich ja jedem zu, der das sagt. Das andere ist aber das, was Andi sagt für mich. Angenommen, ich bin das nicht. Und trotzdem erfordert mein Beruf oder meine Selbstständigkeit, mein Unternehmertum, dass ich jetzt trotzdem was verkaufen muss, damit mein Laden funktioniert. Dann muss ich mich ganz schnell von diesem Bild verabschieden. Weil ist ja klar, wenn ich glaube, dass es einen geborenen Verkäufer gibt und dass das eine angeborene Eigenschaft ist und ich habe die nicht, weil ich einfach nicht so bin. Und mir fällt das eher schwer. Und dann vergleiche ich mich mit den Naturtalenten, die ich da vermeintlich sehe. Dann kann ich sagen, das schaffe ich ja nie. Also erstmal haben sie was Angeborenes und ich habe das nicht. Wie soll das funktionieren? Dann wäre ich ja nie so einer. Und in meiner eigenen Karriere vertrieblich kann ich sagen, für mich ist es wirklich ein Lernprozess, ein Handwerksprozess. Warum auch immer war ich nicht der Meinung, dass ich A geboren dazu wäre. Und ich bin ja von meinem Werdegang aus der Softwareentwicklung kommend. Ich habe Software entwickelt. Ne? Ich hatte mit Vertrieb ja auch nichts am Hut. Und dann zu sagen, Mensch, andere Fertigkeiten im Leben lernst du ja auch. Das will nicht heißen, dass du das der Beste wirst, der auf der Welt rumläuft zu dem Thema. Da gehört schon Talent zu, sondern zu sagen, da ist aber auch was Lernbares. Und dann wird für mich das schlüssig, weil das sind eben nicht die, die dich totquatschen können, sondern die, die absolut richtig, Andi sagt, jemand, der den anderen für sich im Positiven einnimmt. Also jemand, den man mögen kann.
Aber ohne Berechnung.
Ohne diese falsche.
Ich glaube, ganz wichtig ist diese falsche, in Anführungszeichen, schleimige, anbiedernde Art,
die man sehr häufig bei, meistens.
Genau. Und häufig auch bei Anfängern findet, weil die oft denken, ich muss auf eine bestimmte Art und Weise Nähe zum anderen herstellen. Und manchmal wissen die Leute keine andere Art, als es auf diese Art zu machen, was sehr schade ist.
Ja, ja, sie machen dann einen nach, der sie vielleicht nicht sind oder übertreiben es. Ja. Und dank der Fernsehsendung, die wir ja heute alle kennen und sehen, wo dann über Mikromimik oder wie das heißt, Mikroexpression gesprochen wird, also über kleinste Veränderungen der Gesichtsmimik, glaube ich, dass wir alle riesige Antennen haben, ob jemand echt lächelt oder ob das sozusagen scheißfreundlich ist. Ja. Und diesen Aspekt, das ist der eine Teil. Also jemand muss dich mögen, klar. Und wir sagen, er muss dir vertrauen. Und wenn du keine Erfahrung hast, ist das natürlich schwierig. Ne? Irgendwo fängt ja jeder mal an. Dann glaube ich, sind diese ersten beiden Bausteine wirklich eine Hilfe. Wenn du sagen kannst, ich nehme den anderen ernst, ich gebe mir Mühe, dass er mir vertrauen kann und ich hoffe mal, dass ich in meiner Art und Weise so bin, dass er mich leiden kann. Dann ist die Voraussetzung gegeben, dass ich ihn überzeugen kann. Wir können uns ja erinnern an unsere vielen Folgen, die wir über Überzeugungstechniken gemacht haben am Anfang. Und trotzdem ist so, dass ich sage, es ist erstmal ein Handwerk. Also wenn ich mir das von ACTA lege und sage, es gibt einen geborenen Verkäufer, weil den gibt's nicht. Wenn du auf die Welt kommst und bist ein Baby und jemand kloppt dir auf den Hintern, sagst du nicht, Herr Doktor, wo ich Sie gerade treffe, könnte ich Ihnen vielleicht ein interessantes Angebot machen, wie Sie Ihre Vermögensanlage strukturieren können. Das kann ich nicht. Ja? Wir lernen reden. Nein, und alle
es
anderen.
Es gehört ja auch noch Fachwissen mit dazu, selbstverständlich. Also auch
als Verkäufer muss ja nicht unbedingt viel Fachwissen haben, Herr Doktor. Ich kann Ihnen da wirklich helfen mit Ihrer Vermögensanlage.
Bisschen ja schon.
Ja? Also diese eloquente Fähigkeit zu reden ist der eine Teil, der dann vielleicht Talent ist. Aber dieses Zuhören können kann jeder lernen.
Ja.
Auf die Zunge beißen, zuhören.
Definitiv. Auch empathisch zu sein kann jeder lernen.
Aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu akzeptieren, ich muss es sein in meinem Job. Ich muss der Verkäufer sein. Ich höre ganz oft Fragen, wenn ich Existenzgründe habe und die sagen dann, kann ich hier einfach einen einstellen? Ja, kann ich hier einfach, also ich will jetzt meine Firma erfolgreich machen und ich habe jetzt einen Kredit von der Bank oder von Oma aus Geld geliehen, egal, meine Ersparnisse und jetzt will ich erfolgreich sein, kann ich nicht einfach einen anheuern?
Ich glaube, ganz wichtig ist, die Bereitschaft zu akzeptieren, dass ein Teil seiner Identität, wenn man sich selbstständig macht, Verkäufer, Verkäuferin ist, sein muss, Punkt.
Warum, Petra?
Weil ohne Verkauf wirst du ja wahrscheinlich nicht, wenn du dich selbstständig machst, existieren. Weiter existieren, erfolgreich existieren. Irgendwas muss ja verkauft werden.
Ist ganz witzig, ja, wo du das gerade sagst, weil wir gerade in der Praxis ja auch in der Bewerbungsphase sind. Auch da merkst du das selbst, wenn du Leute einstellen willst.
Auch wie die sich verkaufen.
Nee, das meine ich gar nicht, aber das auch. Aber nee, aber du, auch da musst du deinen Laden verkaufen. Mhm. Also selbst wenn Toni jetzt kommt mit, kann ich das irgendwie delegieren? Ja klar, aber den musst du auch erstmal finden. Und irgendwo muss ja auch ein Punkt sein, ja, wie das bei Stenkefeld mal hieß, meine Güte, seit 30 Jahren mache ich hier diesen Senioren-Scheiß. Also wir sagen, irgendwann muss ja rüberkommen, dass du dich für deine Branche, deine Selbstständigkeit entschieden hast, weil dir was daran liegt, weil du deine Liebe irgendwie für hast. Ja. So, das muss ja irgendwann irgendwo irgendwie rüberkommen.
Ja, so. Und ich denke, dass jeder, egal ob Angestellter, Selbstständiger oder Arbeitgeber, jeder verkauft im Prinzip entweder sich, seine Firma, die Position, um die es geht oder was auch immer. Ja, also selbst wenn du angestellt bist in einem Laden, verkaufst du dich gegenüber deinem Chef, was ja auch einen bestimmten Marktwert dann ausmacht oder so.
Ja, ja?
Und ich glaube, dass wir in Deutschland sehr häufig das oder dass vielleicht manche Menschen vielleicht ausgelöst durch bestimmte Erlebnisse oder Klischees oder Serien oder was auch immer, ein negatives Image mit dem Verkaufen oder dem Verkäufer an sich verbinden. Ja, und das, wenn man nicht bereit ist, das zu akzeptieren für sich oder zu verändern, ja, dass das schon mal schwierig ist, dass man dann versuchen kann, vielleicht der beste oder tollste Verkäufer zu sein, das aber nicht klappen wird, weil man nicht liebevoll diesen Teil in sich annimmt.
Mhm. Ja. Ich kann mich noch erinnern, das ist ja dann die andere Frage, Andis Frage, der Kunde sucht nach jemandem, dem er vertraut, den er halbwegs so leiden kann, es sei denn, es ist eine Transaktion, wo es mir egal ist. Also wenn ich mir jetzt einen Fahrschein kaufe und der Kioskbesitzer ist unfreundlich.
Und guckt mich nicht an oder was auch immer.
Hauptsache, ich kriege einen Fahrschein, bin ich wieder weg, den brauche ich ja nicht. Aber wenn ich jetzt einen Lieferanten vielleicht aussuche als Kunde oder
3 Angebote einhole von Firmen, wenn ich selber was machen
oder
möchte oder
einen
so.
Heilpraktiker benötige oder einen Arzt oder wen auch immer, da kommt sicherlich ein bisschen auch dazu, kann ich den ausstehen, macht er mir einen vertrauenswürdigen Eindruck. Und wenn man anfängt, glaube ich, ist das Wichtigste zu lernen, dass die Erfahrung, die ich eben nicht haben kann, weil ich nicht 20 Jahre in dem Job bin, dass ich aber lernen kann, die richtigen Sachen zu sagen, wenn mir erstmal bewusst wird, ich habe da eine Lücke, da weiß ich was nicht, jetzt fragt mich einer und jetzt weiß ich es nicht. Okay, dann sage ich, weiß es nicht. Ja, vielleicht sage ich, komme nochmal auf Sie zurück, kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber sich dann hinzusetzen und sich Antworten zu überlegen, die machen Sinn. Oder jemanden zu fragen, der Antworten hat. Wenn man alleine ist, ist es natürlich schwieriger. Ja, wenn ich alleine mich selbstständig mache, habe keinen zum Fragen, habe keinen, der Erfahrung hat, dann kann ich auch niemanden fragen, was sagst du denn dann? Trotzdem hilft es, wenn man sich hinsetzt und sagt, Mensch, der hat mir eine Frage gestellt und ich bin total aus dem Rhythmus gekommen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Sich dann hinzusetzen und das aufzuschreiben. Als ich anfing im Vertrieb, Anfang der 80er Jahre, da habe ich genau das gemacht. Karteikarten, damals gab es ja noch Rolodex, diese
runden Dinger.
Diese Drehkartei, die gibt es immer noch, aber wird ja nicht mehr so häufig benutzt.
Karusselldinger.
So ein Karussell steht da hinten. Ja. Man kann es neben dem Anrufbeantworter noch bewundern, einen der Rolodexe. Und da habe ich statt die Adresskarten dort zu verzeichnen, Einwände auf der Vorderseite und Antworten auf der Rückseite aufgeschrieben. Also ich habe mich hingesetzt, habe gesagt, okay, der hat die und die Sache gefragt, da wusste ich keine Antwort, was wäre denn eigentlich eine sinnvolle Antwort? Und habe die sozusagen gelernt. Wenn der das fragt, dann sagst du das. Hab mir also Gedanken drum gemacht, bis ich eine Antwort hatte, die irgendwie schlüssiger war, als 20 Minuten rumzulabern.
Klar, wobei das eine ist. Andererseits würde ich auch hinzufügen wollen, das ist meine Erfahrung, aber da kannst du mir dann auch bescheinigen, dass ich eben gerade deswegen so ein jämmerlicher Amateur bin. Ich finde, wie Stromberg sagen würde, also ein Vorteil von mir ist, dass wenn ich was nicht weiß, kann ich das, glaube ich, auch ganz sympathisch rüberbringen. Also ich finde, das ist jetzt ja auch nicht damit gleichzusetzen, dass man dann inkompetent ist. Aber es hatten wir auch. Das heißt, naja, wie ist denn das? Soll ich auch, wissen Sie, da kommen wir vorbei mit dem Equipment. Wir machen das bei Ihnen. Gucken mal, wie es läuft. Hey, wenn es schief geht, lassen wir Ihnen den Preis was nach. Schauen wir halt mal. Haben wir noch keine Erfahrung? Bums aus. Also ja, hat in dem Fall auch funktioniert. Sollte man nicht zur generellen Prämisse erheben. Schon klar.
Nee, ich meine nicht, dass man was sagt, was man nicht drauf hat und einfach irgendwas behauptet. Das mache ich überhaupt nicht. Ich meine nur, du wirst feststellen, wenn du am Anfang stehst, dass du immer in Situationen kommst, weil du eben noch nicht so lange in dem Job bist oder das neu machst, dass Leute dir Fragen stellen und deine Antworten entweder hast du keine oder sie funktionieren nicht. Du sagst was und das führt nicht dazu, dass jemand...
Vielleicht auch vorhanden, also Preisfragen. Wenn egal jemand welche. Recht früh auf den Preis kommen möchte was und man weiß dann nicht so richtig, wie geht man damit um? Sagt man im Vorfeld gleich konkret den Preis, wo man noch gar nicht genau weiß, wenn es um eine Leistung geht, die noch genau abgesteckt werden muss, in welche Kategorie fällt der denn? Oder sage ich besser gar nichts? Oder sage ich drei Bereiche, nenne ich drei Zahlen und gehe dann das Risiko ein, dass er sich ja doch nur die niedrigste merkt. Und wenn ich Pech habe und nachher haben wir alles abgesteckt und er kommt aber in den höheren Bereich, dann stehe ich dumm da. Und dann, ja, ist so ein Stück Glaubwürdigkeit verloren gegangen.
Entschuldigt mal, also auch wenn ich jetzt in meinem Image des hemdsärmeligen Bauerntrampels oder Bauernschlauen nachkomme, setzt man sich da nicht einfach zu Hause hin und übt es mit Leuten? Also wir machen es in der Praxis immer. Wenn da neue Leute sind, dann...
Was machst du, wenn du alleine bist?
Also, such ja. dir Freunde, Petra. Ganz wichtiges Rezept. Lernen die meisten mit 6.
Also ist nicht so, dass ich keine Freunde hätte und dass ich noch lernen müsste. Aber...
Ja, zurückzukommen, bevor wir jetzt hier noch Streit haben.
Was machst du, wenn du alleine bist und wenn du wenig Leute hast, die auch im Verkäuferischen her talentiert sind? Nehmen wir mal an, du machst dich als Ingenieur selbstständig und kennst noch weitere Leute, die vielleicht Ingenieure sind oder die nicht unbedingt in verkäuferrelevanten Bereichen tätig sind.
Da kann ich dir sagen, was du machst. Mhm. Das ist ja, ich meine, für mich gibt es da immer zwei Dinge. Also erstmal muss ich Andis Frage beantworten. Die erste Frage war, ja, ich wurschtel mich da mit meiner hemdsärmeligen, charmanten, gucke mal, ich kann das noch nicht so sagen, aber das kriegen wir schon hin. Wenn nicht, lasse ich dir ein bisschen nach im Preis, wurschtel ich mich so durch. Ja, ich mache das mal sehr zusammengefasst. Das kannst du machen. Und die Frage ist, ist es die wirksamste Antwort, die ich geben könnte?
Das ist die wahrste, da bin ich so erzogen, also so primitiv bin ich dann.
Ja, einmal. Beim ersten Mal ist alles gut.
Ja, klar.
Was mache ich beim nächsten Mal wieder?
Und beim nächsten Mal weiß ich es natürlich. Ja. Das ist schon klar.
Ja, es geht aber um zwei Dinge. Das eine ist zu erkennen, dass man Dinge sagt, die nicht optimal funktionieren. Das ist normal, das macht jeder von uns. Und dann daraus zu lernen und sich wirklich auf den Hintern zu setzen zu Hause, wenn man dann mal in Ruhe ist und sagen, welche drei Fragen hatte der Kunde, wo ich selber den Eindruck habe, das hat nicht funktioniert. Oder man merkt auch manchmal, dass man jemanden nicht überzeugen konnte und dann sagt man, okay, die Antwort ist irgendwie nicht richtig. Ja, vielleicht nicht richtig für den oder vielleicht generell nicht richtig. Und dann sich hinsetzen und drüber nachdenken. Schritt Nummer zwei ist die andere Frage. Petra sagt, ich kenne keinen. Ich habe niemanden. Ja, ich will halt verkaufen.
Ja,
ich
wenn
keinen.
Es so ist, zum Beispiel.
Angenommen. Ist auch nicht, ich finde das völlig normal, weil die meisten Menschen, mit denen wir zu tun haben, sind ja nicht im Investitionsgütervertrieb komplexe, erklärungsbedürftige Produkte. Manche nennen sich Verkäufer, ja, im Einzelhandel. Nicht sehr viele davon sind ja Verkäufer. Die sind für mich Warenherausgeber oder was auch immer die da machen, aber für mich ist ja nicht ein Verkaufsprozess im klassischen Sinne. So, und jetzt haben wir zum Beispiel Petras Beispiel, den Ingenieur. Was mache ich denn jetzt? Na, das eine ist, ich kann hingehen, zum Glück haben wir das. Wir haben hunderte und aberhunderte von Büchern von Leuten, die gute Verkäufer sind. Und dann lese ich nicht einen Roman, sondern lese ich mal ein Buch von jemandem, der da schreibt. Da wird mir nicht alles gefallen, da wird auch nicht alles stimmen. Da werden auch Sachen sein, die nicht zu mir passen. Aber ich kann vielleicht die eine oder andere Formulierung finden, wo ich sage, oh, guck mal, so könnte man es auch sagen. Mhm. Ja. Weil das Hauptwerkzeug neben Empathie und Sympathie und Enthusiasmus und Energie eine der Haupteigenschaften ist, dass der gute Verkäufer die richtigen Sachen sagt. Das ist sein Hauptüberzeugungsinstrument. Sein Hauptüberzeugungsinstrument ist das, was sozusagen rauskommt aus dem, wenn er spricht. Aus ihm, die Worte, die er sagt. Und diese Worte kann ich lernen, besser zu sagen. Die funktionieren, dann gibt es welche, die funktionieren besser, bestimmte Formulierungen, und andere Formulierungen funktionieren eben nicht so gut. Das funktioniert auf der Webseite nicht anders. Es gibt Formulierungen, die helfen den Leuten, Vertrauen zu gewinnen und andere, die denen vielleicht sagen, na, wissen die selber nicht, was die da machen. Und dann kriege ich das sozusagen hin, das ist der andere Punkt. Und der nächste, der mir immer wichtig ist, Empathie, zuhören, sympathisch, wenn möglich sein, echt sein, natürlich auf seine Art, wenn irgendwie möglich, aber nicht nur unfreundlich sein dabei. Und letzter Punkt, natürlich Antworten zu lernen. Ich meine wirklich zu lernen, sondern wenn der das sagt, was ist eine gute Antwort dafür? Plus auch zu akzeptieren, dass man nicht alles gewinnen kann. Also auch zu verstehen, dass nicht jeder, der mir gegenüber sitzt, richtig. Mein Kunde werden kann. Ja, also auch zu akzeptieren, dass egal wie ich mich anstrenge, immer ein paar weg sind. So wie in einer der letzten Folgen, wo wir drüber gesprochen haben, Mist, warum gehen Leute auf meine Webseite und verschwinden gleich wieder innerhalb von ein paar Sekunden? Das ist genauso. Ich muss akzeptieren als ein Fact of Life, dass ein paar von denen, die auf meine Webseite gehen, ein paar von denen, die mit mir im Verkaufsgespräch sind, nicht kaufen werden. Kein Verkäufer auf diesem Planeten hat 100% Abschlussrate. Ja.
Und es nicht persönlich nehmen.
Und das ist schwer, auch das nicht persönlich nehmen. Andererseits aber auch nicht lethargisch werden und sagen,
genau.
Mir doch wurscht, ob der was kauft. Ja. Also diese richtige Maß, den Mittelweg zu finden zwischen, ich darf es mir nicht zu Herzen nehmen, zu doll, aber auch nicht, ist mir egal, sondern so ein Mittelweg. Engagiert dabei und trotzdem, ich glaube, wenn für mich die wichtigste Erkenntnis über all die Jahre ist, man kann verkaufen lernen, wenn man sich meinetwegen ein paar Bücher nimmt und darin mal liest und sagt, okay, was könnte ich auf meine Art und Weise, wie ich verkaufe, anwenden? Oder heutzutage Podcasts hören. Ich meine, ist jetzt nicht so dumm, nicht? Ja? Da gibt es mit Sicherheit irgendwo einen, der einen Podcast macht zu einem Thema, wie man es haben will.
Wobei es ja auch mehrere Themen sind, die man dann sich anhören kann.
Na klar.
Alles zum Thema Kommunikation, Psychologie, Verkauf. Genau.
Preisverhandlung.
Genau.
Einwandbehandlung und so weiter und so
fort. Einiges kann man auch in offenen Seminaren üben, lernen. Manchmal auch bei uns.
Manchmal bei uns, ja.
Naja, es gibt aber schon auch so Dinge, finde ich, sollte hier nicht zu kurz kommen. Nehmen wir mal ein schönes Thema, ein einfaches Thema. Nehmen wir mich. Mir ist es ein paar Mal passiert, dass eben meine schon erwähnte Freundin halt sagt, hey, weißt du erklärst es den Leuten total super, du gewinnst die im Grunde auch, du kommst da sympathisch rüber, das merke ich auch, dass sie es gut finden. Wenn es dir nicht allzu viel ausmacht, wenn es irgendwie möglich wäre, ohne dich zu beschädigen, dann wäre es total gut, mal zu lächeln zwischendurch. Und ich pack das nicht, ich konzentriere mich, ich achte auf meine Worte, ich gucke den an, ich will dem erklären, was ich mache und will den ja wirklich einnehmen, nicht weil ich will jetzt dein Geld, sondern weil meistens habe ich ja den Vorteil, das sind Leute, wenn ich mit jemandem einen Podcast mache, lerne ich seine Inhalte auch kennen. Und das ist halt das Schöne an dem, ich nenne es mal etwas hochgreifend, Beruf, zu sagen, hey, cool, mit dem würde ich echt gerne was machen. Ja, der kennt sich aus mit diesem ganzen Abmahngedöns. Das wäre echt super, mit dem sich darüber zu unterhalten. Und irgendwie bin ich da so überfordert mit dieser Präsentation, dass ich dann nicht lächle. Das heißt, es gibt auch Dinge, die einen guten Verkäufer ausmachen, aber es gibt eben auch Dinge, die einen ausmachen, ein schlechter Verkäufer zu sein. Versteht ihr, wie ich meine? Also Dinge, die man, wo man durch Weglassen besser wird. So meine ich das.
Du meinst Weglassen im Sinne von...
Weglassen des Nicht-Lächelns.
Genau.
Und
oder hinzufügen von Lächeln. Das kommt,
genau.
Zum Teil kommt das durch Übung.
Genau. Und das, ich meine, der erste Schritt ist ja immer schon die Erkenntnis. Davon mal abgesehen. Ich meine, es zeigt ja schon, du hast reflektiert, du bist dir dessen bewusst und dann wirst du es auch
meine
verändern.
Freundin hat reflektiert, das ist, lagert man aus
später, wenn man... Du sagst es ja auch jetzt. Ja, insofern, also du sagst ja nicht, das stimmt nicht oder so.
Ja, das ist aber mehr Konditionierung als
oder
Reflexion.
Doch, Jana.
Aber lassen wir das.
Nein. Ja, aber das ist schon ein entscheidender Punkt. Ich glaube, da eine Stelle, und das ist ja vielleicht dann auch ein schöner Schluss für heute. Es geht ja darum, dass man anfängt zu reflektieren und dann in eine Aktion zu gehen, wenn man nicht in Action ist, wenn man nicht gerade mit dem Kunden sitzt. Da kann ich es nicht korrigieren. Wenn ich da keine Antwort habe, brauche ich mir keine ausdenken. Dann kann ich sagen, tut mir leid, da habe ich im Moment keine, ich komme auf Sie zurück. Lerne ich diesen Satz, sag den 100 Mal, dann kann ich ihn vielleicht, wenn es drauf ankommt. Der andere Punkt hat wirklich mit Übung zu tun. Ob man präsentiert oder ob man Preisgespräche führt oder was immer man macht im Vertrieb, es hat sehr viel damit zu tun, wie viel Übung man hat. Und am Anfang hat man keine und dann ist man auch nicht gut da drin. Das ist nahezu bei jedem Menschen so, bei fast jeder Tätigkeit, die wir machen.
Ja.
Und ich glaube, dass das Gleiche auch da gilt. Du musst es so oft machen und es merken, ob du im Gesicht lächelst oder nicht. Das hört sich zwar bescheuert an, aber es ist so. Du kannst zum Beispiel merken, ob du die Arme verschränkst. Und bei der Präsentation ist das ein wesentlicher Punkt zu lernen, dass man die Arme nicht verschränkt, weil das auf die Leute anders wirkt.
Klare Körpersprache-Abwehr, ja.
Ja, oder auch die Arme nicht an Körper presst, die Oberarme.
Genau, oder aus Ängstlichkeit kleine Bewegungen macht. Tausend Kleinigkeiten. Ja,
oder die Hände in Hosentaschen.
Und man kann es spüren, dass man es macht, selbst wenn es schlechte Angewohnheiten sind. Und man kann es merken. Man muss erst mal merken, dass es überhaupt so ist, dass es eine Rolle spielt. Dann muss man entscheiden, dass man es nicht mehr will. Und dann muss man sich auf eine Sache konzentrieren. Und das wäre was, das ich sagen könnte. Ich könnte jetzt mal lernen, das, was ich sage, zu wissen. Dann brauche ich mich auch nicht mehr so anstrengen mit meiner Konzentration, weil ich ja weiß, was ich sagen will. Zweitens, auch zu merken, ob ich lächle oder nicht. Musst natürlich aufpassen, dass das nicht aussieht wie so eine Maske. Ja, jetzt macht dann Andi...
Dauerlächeln.
Ja, dumm lächeln. Ja, ich lächle jetzt mal, weil es dran ist. Sondern sich... Das ist ein schwerer Prozess, weil es hat damit zu tun. Bis hin, und wenn es ganz schlimm kommt, dass du sagen kannst, ich sag's meinem Kunden. Ich sag, dass sie sich nicht wundern. ich gucke immer extrem ernst. Und ich gucke nicht deswegen so ernst, weil sie irgendwas Falsches sagen, sondern weil ich mich so unglaublich konzentriere, das mitzubekommen. Also wenn sie im Laufe dieses Gesprächs jetzt gleich merken, Mensch, der Kapinski, der starrt aber ganz schön ernst und böse hier mich an, dann ist das gar nicht so gemeint. Vielleicht geben sie mir ab und zu ein Zeichen, wenn ich das übertreibe. Dann weiß der das schon. Dann habe ich ihm Rahmen gesetzt und dann ist er nicht mehr böse überrascht und denkt, Mensch, der Kapinski kann mir nicht ausstehen. Sondern sie sagt, das ist eher ein Gegenteil.
Wie, das soll ich bringen, oder was?
Ja, absolut, das sollst du bringen.
Ich werde gleich so ein Schildchen tragen. Achtung, Gesichtsfasching.
Ja.
Okay.
Du mögst drüber lachen, aber mach mal das, wenn du merkst, dass du das immer machst. Das
ist nicht schwer, lachen, du... lächeln, Toni.
Ja, ja, lächeln. Selbst lächeln. Selbst wenn du nicht lächelst, wenn du sagst, ich gucke mal ganz ernst, dann sag den Leuten das doch. Weil dieser eine Satz von 15 Sekunden, der verändert die gesamte Situation, weil die Interpretation ist raus. Derjenige weiß, genau, was es bedeutet, genau, und interpretiert nicht, der kann mich nicht leiden.
Genau.
Deswegen ist ja nicht lächeln so doof, weil der andere ja
interpretieren kann. Und im Gegenteil, es kann sogar sein, dass du ihn damit, mit diesem Makel in Anführungszeichen, sogar für dich einnimmst.
Und was kann man mehr haben, als den, genau, anderen für sich einzunehmen? Das, ja, war's, genau, für diese Woche.
Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich krieg langsam Hunger.
Ciao, euch allen eine schöne Woche.
Und nicht vergessen, es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.